Heute kommen wir zu Hesekiel 38 und 39. Wer liest mal wenigstens ein Stück weit in Hesekiel 38? Also am besten wäre es, wenn wir die beiden Kapitel gerade mal durchlesen können. Das ist eine Einheit, die wollen wir nicht zerschneiden. Es geht um den Angriff von Russland auf Israel in der Endzeit. Also wir haben hier einen ganz besonderen Abschnitt vor uns. Es geht um die Invasion in Israel aus dem äußersten Norden. Wir wollen das etwas systematisch angehen. Zunächst mal fragen wir uns, wer eigentlich dieser Feind aus dem äußersten Norden ist. Wie wird er genannt? Was erfahren wir aus dem Text? Können wir das zusammentragen?
Gog gesprochen, der im Land Magog wohnt.
Jawohl, also dieser Gog ist, was ist das Gog?
Das ist wahrscheinlich der Name des Fürsten.
Ja, also das ist der Präsident, kann man sagen. Der Fürst Gog vom Land Magog, der ist der Fürst von Rosh, Mesech und Tubal. Weiter, was können wir noch erfahren geografisch?
Ist das oder sind das andere Fürsten? Das kann ebenso gut andere sein. Gegen Gog zum Land Magog. Also, oder ist das die Beschreibung?
Gog vom Land Magog.
Ja, den Fürsten von Rosh, Meshene, sind das sozusagen Länder, von denen er auch Fürst ist? Oder sind das andere Fürsten?
Ja, also das sind Völkernamen. Mesech, Tubal. Rosh, Mesech und Tubal.
Ja.
Und er wird also Gog genannt, vom Land Magog.
Ja.
Und als Apposition, er ist der Fürst von Rosh, Mesech und Tubal.
Ach so.
Ja. Also den Fürsten, das ist Einzahl, ja?
Ja.
Wen? Den Fürsten von Rosh, Mesech und Tubal. Ja, und wo wird diese feindliche Macht weiter geografisch angesiedelt?
Äußerster Norden.
Wo steht das?
6.
Ja, Vers 6.
Und noch ein zweites Mal irgendwie. Vers 15 kommt voran. Vom äußersten Norden her.
Ganz genau. Und noch ein drittes Mal. In 39,2 und dich heraufziehen lassen vom äußersten Norden her. Nun, ein Land aus dem äußersten Norden, das muss man geografisch sehen, von Israel aus gesehen, natürlich nicht von der Schweiz aus gesehen. Ja? Warum? Mit welchem Recht von Israel aus gesehen?
Weil Israel der Nabel der Welt.
Ja, das steht im gleichen Kapitel, wo?
Mittelpunkt.
In Vers 12, welches den Mittelpunkt der Erde bewohnt. Und wörtlich steht auf Hebräisch den Nabel. Das ist an dieser Stelle, der Nabel. Und dazu könnten wir noch lesen, Kapitel 5 aus Ezekiel. Wer liest?
So spricht der Herr, Herr, das ist Jerusalem. Mitten unter den Nationen habe ich es gesetzt und Länder rings um es her.
Ja, hier nicht vom Land Israel, aber von der Hauptstadt des Landes, Jerusalem, ist für Gott der Mittelpunkt der Erde. Und gewissermaßen darum herum sind die Völker. Nun, heute, wo wir die Übersicht haben über die Geografie der ganzen Welt, müssen wir wirklich sagen, der Ort ist ja erstaunlich gelegen. Das Land Israel liegt am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien, Afrika. Das ist effektiv eine ganz einzigartige geografische Situation, die wir nirgends mehr vergleichbar haben auf der ganzen Erde. Und in 5. Mose 32 finden wir noch etwas Interessantes ausgedrückt.
Als der Höchste die Nationen das Erbe austeilte, als er voneinander schied, die Menschenkinder, da stellte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israels.
Ja, also da geht es um die Zerstreuung der Völker nach dem Turmbau von Babel, wo diese Ursippen ausgewandert sind, diese Urstämme. Da sehen wir, das war kein Zufall, wo die hinkamen, wo die sich ansiedelten, sondern hier wird deutlich gesagt, dass der Höchste die Menschenkinder geschieden hat und gleichzeitig auch die Grenzen der Völker festgelegt hat, aber das im Blick auf das Volk Israel. Also Land gibt es eigentlich genügend für die ganze Menschheit auf der ganzen Erde, aber Gott hat die Völker so verteilt und so geführt, gerade im Blick auf das Volk Israel, das dann seinen Platz haben sollte. Und interessant ist gerade, dass man jedem Volk fast in der Welt ein Land zugestehen will, aber diesem einen Volk 2000 Jahre lang nicht. Und heute noch sagt die Welt raus, mindestens aus den umstrittenen Gebieten. Ja? Obwohl die umstrittenen Gebiete des Westjordanlandes sind ja das Zentralgebiet des Landes Israel. Das sind nicht die Randgebiete, sondern von Nablus bis Hebron, das ist das Zentralgebiet des biblischen Israel. Ja.
Und außerdem war das doch auch in der 48er Teilungserklärung Basis für die UNO, Israel das Land zu geben, nicht?
Ja, aber das Westjordanland war ausgeklammert.
Ah ja.
Damals. Das war nur ein kleiner Streifen in Galiläa, ja. Ein zweiter entlang des Mittelmeers und dann die Negev-Wüste. Das war der UNO-Teilungsplan von 1947. Es war ja so, dass ursprünglich war ganz Israel und Jordanien, das hat man als Palästina bezeichnet. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man das Gebiet östlich vom Jordan abgetrennt und daraus einen arabisch-palästinensischen Staat gemacht. Das war zuerst Transjordanien, dann unabhängig 1946 Jordanien. Da blieben noch 23%, aber die hat man nochmals geteilt und hat für den Judenstaat aus der UNO-Sicht etwa 10% von ganz Palästina hat man den Juden quasi zur Verfügung gestellt. Aber das Westjordanland war ausgeklammert, das eigentlich das Zentralgebiet wäre. Nun, eben interessant, dass die Bibel betont, dass Gott für die Völker gesorgt hat, dass sie ihre Länder, ihre Gebiete haben und dass er das getan hat im Blick auf Israel, dass Israel da seinen Platz mit Sicherheit haben soll. Aber die Welt bestreitet dieses Recht, zumindest teilweise. Der Islam eigentlich 100%, aber die übrige Welt teilweise. Noch etwas zu diesem Austeilen der Grenzen. Apostelgeschichte 17 nimmt Paulus auf diese Fürsorge in der Vorsehung und Souveränität Gottes Bezug. Er sagt auf dem Areopag in Athen, Apostelgeschichte 17, 26 und 27. Wer liest das?
Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. dass sie Gott suchen und dass sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern von uns, von jedem von uns ist.
Ja, also die ganze Menschheit hatte einen Ursprung aus einem Blut, aber Gott hat die Völker aufgetrennt, und zwar so, dass es heißt, er hat sie auf dem ganzen Erdboden wohnen lassen und hat die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt. Also der ganze Lauf der Weltgeschichte war nicht eine zufällige Sache. Aber nach 5. Mose 32, Gott hat dieses zentrale Land, der Nabel der Erde, das hat er klar festgehalten für Israel. Dieses Land am Knotenpunkt der drei Kontinente. Es ist der Nabel der Erde. Ja, also darum haben wir eine ganz klare Begründung dafür, warum wir dieses Land im äußersten Norden von Israel aus suchen. Das ist der Orientierungspunkt. Nun, wenn wir in den äußersten Norden gehen, dann kommen wir zum Nordpol und da wohnt niemand. Und wenn wir vorher stehen bleiben, dann sind wir in Russland, ja. Und hier wird gesprochen, Fürst von Rosch. Dieses Land wird Rosch genannt. Es wird auch gesprochen von Mesech und Tubal. Diese Namen kennen wir aus der alten Geschichte. Es gab zwei Stämme, die Moschowiter und die Tobeliter. Die haben sich angesiedelt vor 2000 Jahren zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer. Also auch diese Stammesnamen Mesech und Tubal weisen uns ganz klar nach Russland.
Man spricht ja heute noch von den Moskowitern.
Ja, das kommt von daher. Und wir finden das bereits in der Völkertafel in 1. Mose 10, wo 70 Namen aufgeführt sind, von denen die Menschheit abstammt. Da werden die Söhne Japhet genannt, in Kapitel 10, Vers 2. Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham, Japhet. Und Japhet hatte wiederum Söhne, liest man das? 10, Vers 3.
Die Söhne Gomers, Ashkenas und Riphat und Togarma.
Ah, noch vorher, also Vers 2. Die Söhne Japhets.
Die Söhne Japhets, Gomer und Magog. Und Madai und Javan und Tubal und Meshech und Tiras.
Ja, also da haben wir die Namen Magog, ja, und Tubal.
Ja.
Und auch Mesech. Das sind also Söhne von Japhet, das sind Japhetiter. Und insbesondere von Mesech und Tubal wissen wir, dass die ins Gebiet des heutigen Russlands ausgewandert sind. Die Nachkommen dieser Japhet-Söhne. Gomer hat man identifiziert mit den Germanen und Kelten. Ich erwähne das, weil in Kapitel 38 Gomer ja auch erwähnt wird als alliiert mit dieser Macht aus dem äußersten Norden. In Hesekiel 38, Vers 5 sieht man das. Da wird Gomer erwähnt und auch Togarma. Togarma ist auch hier in 1. Mose 10, Vers 3 erwähnt. Und zwar ein Sohn von Gomer. Also das sind ganz klar Völker aus dem Gebiet von Russland und Alliierte aus Europa.
Für Togarma wird hier gesagt, Einwohner von Kleinasien.
Ja, die können eine gewisse Zeit dort gewesen sein, aber das sind Japhetiten, die wahrscheinlich später noch weiter ausgewandert sind. Aber das könnte auch auf das Gebiet hinweisen der heutigen Türkei. Ja. Gut, das gibt uns so einige Hilfen, um zu identifizieren, wer da diesen Angriff macht, aus dem äußersten Norden. Es ist ja so, dass die Bibel spricht über den König des Nordens. der Israel in der Endzeit angreifen wird. Daniel 11. Aber den müssen wir ganz klar unterscheiden von dem Angriff aus dem äußersten Norden. Schlagen wir kurz auf in Daniel 11, Vers 40. Und während des Aufschlagens kann ich ja erklären. Daniel 11, Verse 1 bis 35, die haben sich in der Vergangenheit schon alle erfüllt. Darin finden sich 100, ich habe es mal ausgezählt, etwa 150 erfüllte Prophezeiungen, die man in der Geschichte nachweislich belegen kann. Da geht es dauernd um den König des Nordens und den König des Südens. In der erfüllten Prophetie war das immer Syrien und Ägypten. Ja, von Israel aus gesehen, Syrien im Norden, Ägypten im Süden. Aber in Daniel 11, Vers 35 springt dann die Prophetie in die Endzeit. Das heißt ja dort am Schluss noch bis zur Zeit des Endes. Ja, sieht man das? Und dann ab Vers 36 ist kein einziger Vers erfüllt. Da wird zuerst gesprochen über einen Herrscher in Israel. Es ist der Antichrist. Und dann Vers 40, liest jemand?
Schließlich aber kommt das Ende. Der König des Südens fällt mit seinen Truppen über das Nordreich her. Doch der König des Nordens geht mit streitsamen Reitern und vielen Schiffen zum Gegenangriff über. Er stößt ihn in die Länder des Südens vor und überrollt sie wie ein verheerendes Flut.
Ja, und so weiter. Da haben wir also einen ganz massiven Angriff Syriens, wo das ganze Land Israel überrannt wird. Ja, wir lesen am Schluss im Vers 41, er wird eindringen in das Land der Zierde. Das ist ein Ausdruck für das Auserwählte, das Heilige Land. Dieser König des Nordens wird also auf dem Landweg anstürmen. Und auf dem Seeweg mit vielen Schiffen und ganz Israel überrennen. Das ist aber nicht der gleiche Angriff wie in Hesekiel 38. Das ist ein Angriff von Syrien, während wir in Hesekiel 38 einen Angriff haben aus dem äußersten Norden von Russland her, mit all seinen Alliierten. Also das müssen wir ganz klar differenzieren. Ein nächster Punkt ist, wann soll dieser Angriff aus dem äußersten Norden erfolgen? Was sagt der Text dazu?
Wenn das Volk Israel gesammelt ist wieder.
Ja, und wo steht das?
Vers 8 am Ende.
Ja, lies mal den ganzen Vers 8.
Nach vielen Tagen sollst du heimgesucht werden. Am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwerte wiederhergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, welche beständig verödet waren. Und es ist herausgeführt worden aus den Völkern, und sie wohnen in Sicherheit allesamt.
Jawohl. Also, Antwort, wann geschieht dieser Angriff? Also, möglichst beim Text bleiben. Was sagt der Text hier aus, ja?
Wenn sie wieder sicher im Land wohnen.
Wer sie?
Sie, also das Volk Israel.
Ja, das jüdische Volk ist gesammelt aus vielen Völkern. Es wird auch gesagt, am Ende der Jahre. Sehen wir den Ausdruck, Vers 8. Wir haben für die Endzeit eine ganze Reihe von Ausdrücken in der Bibel. Die Endzeit, von der Endzeit wird gesprochen, am Ende der Tage. An anderer Stelle wie hier, am Ende der Jahre. Oder eine andere Stelle, in den letzten Tagen. Oder die letzte Stunde. Das sind alles Ausdrücke, die gewissermaßen das umschreiben, was wir als Endzeit bezeichnen. Und was ist Endzeit? Nach dieser Stelle, das ist die Zeit, in der das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung zurückkehrt ins Land der Väter. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Vers, der wirklich zeigt, Endzeit ist diese Zeit der jüdischen Sammlung, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf den Bergen Israels. Es sind Juden aus über 140 Ländern zurückgekehrt nach Israel. Aus allen 5 Kontinenten. Es sind Millionen ab dem Jahr 1882. Da war ja die erste Einwanderungswelle. Das ist ein wichtiger Vers, um zu beweisen, was Endzeit ist. Und auch zu beweisen, dass wir heute in der Endzeit leben. Aber wir haben ja gesehen in diesen Kapiteln Hesekiel 33 und folgende, wie hier die Wiederherstellung, die Wende des jüdischen Schicksals als ein Prozess, als eine Entwicklung beschrieben wird. Letztes Mal, für die, die da waren, haben wir doch gesehen, wie das begonnen hat, dass die in der Vision mit der Totengebeine, wie zuerst diese Totengebeine zusammengerückt sind. Das waren so die ersten Einwanderungswellen. Dann kamen Sehnen und Muskeln darüber. In den 20er Jahren, wegen des islamischen Terrorismus, mussten diese Siedler, die noch kein nationales Gefühl hatten, diese jüdischen Siedler mussten sich organisieren in Verteidigungsgruppen. Da kamen die Muskeln und die Sehnen darüber. Und dann in einer späteren Phase kam auch Haut darüber, über diese toten Gebeine. Und erst 1948 wurde der Staat Israel als ein abgeschlossenes Gebilde gegründet. Aber in einer noch späteren Phase wird dann in diese wiederhergestellten Totengebeine noch Leben aus Gott kommen. Das ist noch zukünftig. Und so sehen wir, die Wiederherstellung ist ein Prozess. Da lesen wir nun von einem Volk, das ins Land gekommen ist, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, die beständig verödet waren. Ich habe das ja schon zu früheren Gelegenheiten erklärt, dass das Land Israel im Lauf der letzten 2000 Jahre von einem fruchtbaren Land abgesunken ist zu einer unansehnlichen Wüste. Und der Höhepunkt war im 19. Jahrhundert. Ich habe das schon oft zitiert, Mark Twain, der 1867 Palästina besuchte, beschreibt das in seinem Buch Innocence Abroad. Das Land hat nichts Liebliches für das Auge, es hat keine Perspektive, spärlich bewohnt. Es ist ein Land gebrochen ohne Hoffnung. Und dann 1882 kamen die ersten jüdischen Siedler und begannen das Land urbar zu machen, wieder fruchtbar zu machen. Aber eben hier lesen wir, wenn die zurückkommen in der Endzeit, dann kommen sie zurück in ein Land, das beständig verödet war. Aber was wir hier noch finden ist, es heißt, sie wohnen in Sicherheit allesamt. Und da müssen wir doch klar sagen, das ist heute aber nicht der Fall. Also, wenn man sich aber im Klaren ist, dass die Wiederherstellung des jüdischen Volkes ein Prozess ist, eine Entwicklung, die bereits 120 Jahre dauert, das ist natürlich eine kurze Periode im Vergleich zu von fast 2000 Jahren Zerstreuung, also vom Jahr 70 nach Christus bis 1882. Sagen wir 1800 Jahre Zerstreuung. Sind diese 120 Jahre eine kurze Zeit, aber da ist diese Entwicklung abgelaufen, wie wir sie in Hesekiel 33 bis 37 finden. Und die wird einen Endpunkt erreichen, wo dieses Volk Sicherheit bekommen wird. Alle in Sicherheit. Und heute ist es genau das Gegenteil. So unsicher. Wie kommt denn das, wie kommt dann diese Phase noch zustande, dass die sicher werden? Alle in Sicherheit.
Kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass das mal passiert.
Ja. Also irgendwie muss da etwas geschehen.
Wenn die Welt am Ende den Frieden aufzwingt, dass sie nebeneinander leben müssen.
Ja, aber wie will man einen Frieden aufzwingen, dass sie dann alle in Sicherheit sind? Das versucht man ja seit Jahrzehnten, etwas aufzuzwingen. Und ja, denke mal nur, zum Beispiel 1994 begann doch dieser Friedensprozess. Mit Friedensschluss, mit Arafat und so weiter. Nobelpreis bekommen. sah alles so wunderbar aus und ein Peres, ein gottloser Humanist, schwärmt von einem neuen Nahen Osten und von dem Frieden, der jetzt kommt, nicht? Aber in der gleichen Zeit ging der Terrorismus dauernd weiter. In der Zeit von 94, 95, 96 sind mehr Juden getötet worden als in den Jahren zuvor. Aber die Welt hat die Augen zugemacht. Die haben gedacht, jetzt ist Friedensprozess. Dabei starben mehr Juden als vorher. Also von Sicherheit, was die Welt da irgendwie durch Beschlüsse oder durch Druck machen kann, das hindert die Selbstmordattentäter nicht. Aber wie kommt ein Zustand von völliger Sicherheit?
Ich denke mir, wenn der Herr Jesus wiederkommt.
Ja, der Messias muss kommen. Und in Kapitel 37 haben wir ihn bereits gefunden. 37, Vers 24, wer liest?
Und mein Knecht David wird König über sie sein, und sie werden alle einen Hirten haben, und sie werden in meinen Rechtsbestimmungen leben und meine Ordnungen bewahren und sie tun.
Noch 25.
Und sie werden in dem Land Jakob wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Und sie werden darin wohnen, sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder, bis in Ewigkeit. Und mein Knecht David wird ihr Fürst sein für ewig.
Ja, also da wird der Messias genannt David, wie sein Vorfahre, denn der Messias kommt ja aus dem Haus Davids. Der Geliebte heißt David. Er wird herrschen. Da wird der Messias bereits erwähnt. Aber wann kommt der Herr Jesus als Herrscher über Israel und die Welt? Erst am Ende der großen Drangsalszeit. Also der Herr Jesus erklärt ja in Matthäus 24, dass vor seinem Kommen wird die Welt in Wehen verfallen. Matthäus 24, Vers 8, da spricht er über diese Wehen. Das heißt also, die Zeit, in der wir jetzt leben, die wird in der Bibel verglichen mit der Zeit einer Schwangerschaft. Und am Ende der Schwangerschaft kommen die Wehen. Und am Ende dieses Zeitalters, in dem wir leben, da kommen also die größten Schmerzen über die Welt. Aber es sind Geburtsschmerzen. Und am Schluss, in Matthäus 24, 31, erklärt der Herr Jesus, und dann nach dieser Drangsal wird der Sohn des Menschen kommen auf den Wolken des Himmels, in Herrlichkeit. In Offenbarung 11 wird erklärt, diese Zeit der größten Wehen, der Presswehen, die wird dauern 3,5 Jahre. 1260 Tage. Und dann kommt der Herr Jesus und bewahrt die Menschheit vor der Selbstvernichtung. Und wenn er da ist, dann ist Israel in Sicherheit.
Das hieß ja also, dass dieser Einmarsch geschieht, wenn Christus bereits regiert.
Ja.
Und was so in den letzten 30 Jahren an Literatur auf dem Markt war diesbezüglich, ist alles dahingehend, dass dieser Einfall vor der Trübsalzeit stattfinden
muss. Ganz genau.
Kennen Sie wahrscheinlich auch.
Ja, ja, ja.
Und deshalb ist man irgendwie so programmiert, dass das vielleicht aufgrund eines Scheinfriedens...
Ganz genau, ganz genau. Und jetzt müssen wir uns fragen, wo wird in der Bibel von einem Scheinfrieden gesprochen, der kommen wird? Vor der Wiederkunft Christi.
1. Thessalonicher 5. Und sie rufen Frieden und Sicherheit.
1. Thessalonicher 5, schlagen wir mal auf, ob wir diesen Scheinfrieden finden. Ja, Erich, kannst du mal lesen?
Als 1. Thessalonicher 5, Vers 3.
Oder liest doch gerade des Zusammenhangs wegen 1 bis 3.
Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, also habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen.
Jawohl, da haben wir also etwas von Friede und Sicherheit. Aber wo ist da die Aussage, dass Friede und Sicherheit kommt? Was sagt der Text?
Was gesagt wird.
Wenn Sie sagen. Und zwar ist es im Griechischen Präsens, das ist im Griechischen der Durativ, eine Handlung, die wiederholt wird, eine wiederholte Handlung. Man kann darum mit Fug und Recht übersetzen, wenn Sie dauernd sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben. Aber der Text sagt nichts von einer Sicherheit, die wirklich kommt, nur dass man dauernd davon spricht. Und das ist ja tatsächlich so. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man von Friede und Sicherheit gesprochen und hat Verträge abgeschlossen. Aber ein paar Jahre später, obwohl diese Verträge geschlossen wurden, damit sich sowas nie mehr wiederholt, mit so vielen Millionen Toten, ein paar Jahre später war der Zweite Weltkrieg da, mit 50 Millionen Toten. Ein Mehrfaches des Ersten. Und dann, 1945, hat man wieder Verträge abgeschlossen zwischen den Völkern, wieder mit den Begriffen, wirklich die Begriffe Friede und Sicherheit. Aber in Dutzenden von Kriegen seit 1945 bis heute sind wieder etwa 50 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Und im 1994 dachte man, jetzt kommt die große Wende im Nahen Osten. Friedensprozess, Friedensschluss, Rabin, Arafat, Oslo-Verträge, die ganze Welt enthusiastisch mit dabei. Aber es war nichts von Friede und Sicherheit. Aber die Ausdrücke waren immer da. Friede und Sicherheit. Oder als Netanyahu gekommen ist, er hat den Begriff geprägt, wir wollen Frieden in Sicherheit. Aber immer genau die Begriffe benutzt man. Man muss achten, wenn man die Zeitung liest, immer wieder kommen diese Begriffe, Friede und Sicherheit. Sie sprechen dauernd davon, aber es ist nicht da. Und auch jetzt wird wieder gesprochen, wir müssen etwas finden, damit es da Frieden gibt. Weil wenn das eskaliert im Nahen Osten, das merkt im Prinzip jeder, dann ist die ganze Welt in Gefahr. Also, der Friede ist nicht da, die Sicherheit ist nicht da, aber alle sprechen davon. Und der Bibeltext sagt nur, sie werden das sagen. In dieser Zeit, wenn sie das dauernd sagen, dann kommen die Presswehen.
Wieso hat die ganze Welt daran Anteil?
Wie?
An den Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Warum hat das Auswirkungen auf die ganze Welt?
Ja, wenn der Nahe Osten explodiert, dann befürchtet man heute einen atomaren Krieg, weil die islamischen Nationen den Griff zur Atombombe machen. Rafsanjani aus Iran hat vor ein paar Monaten gesagt, wir brauchen nur eine Atombombe und dann ist Israel weg. Dieses Krebsgeschwür muss verschwinden. Und hat ausdrücklich gesprochen von dem Einsatz einer Atombombe. Ja, und wir wissen ja schon aus der Zeit des Kalten Krieges, die Doktrin war ja immer, wenn es einen Atomschlag gibt, dann gibt es einen atomaren Gegenschlag. Also darum, jeder merkt, wenn diese Waffe eingesetzt wird, dann wird zurückgeschlagen mit der gleichen, da haben wir die totale Eskalation. Und darum die Angst und das Interesse der ganzen Welt, wir möchten dort Frieden kriegen, aber der Bibeltext sagt, wenn sie dauernd sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Aber vielleicht gibt es noch eine andere Stelle. Jemand hat noch was vorgeschlagen. Wo steht von einem Scheinfrieden vor der Wiederkunft Christi? Daniel?
Ganz am Schluss.
Schlagen wir mal auf. Was schlagen Sie vor? Oder denken Sie an Daniel 9, einen Bund schließen für 7 Jahre.
Genau.
Ah, das ist Daniel 9.
Ja.
Da geht es um den kommenden römischen Fürsten, also das heißt den Führer über das wiederhergestellte römische Reich. Genau gesagt nicht der Antichrist, denn der Antichrist, das ist der falsche Messias in Israel, aber das ist sein Freund in Europa. Und der schließt, 9, Vers 27, wir lesen Sie das? Oder?
Und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel vom Gräuel kommt ein Verwüster, bis festgeschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird.
Ja, also wird gesagt, dass für eine Jahrwoche, das sind 7 Jahre gemeint, wird dieser Fürst mit den vielen, in Daniel kommt dieser Ausdruck mehrmals vor, bezeichnet immer die Masse des jüdischen Volkes. Also er wird einen Bund schließen mit der Masse des jüdischen Volkes für 7 Jahre. Das ist ein Sicherheitsbündnis. In Jesaja 28 rühmen sich die Juden dort, wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und jetzt sind wir in Sicherheit. Jetzt kann die überflutende Geißel uns nichts mehr anhaben. Schauen wir mal schnell in Jesaja 28. Da wird dieser kommende Fürst, wir bezeichnen als Tod. Der Tod, mit dem Tod verglichen. Und sein Reich wird dort genannt der Sheol, das Totenreich. Tolle Bezeichnung für Europa, ja? Jesaja 28, 14. Wer liest das?
Darum hört das Wort des Herrn, ihr Männer der Prahlerei, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sagt, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Sheol einen Vertrag gemacht.
Sheol ist das Totenreich. Ja, weiter.
Wenn die einherflutenden Geißel hindurchfährt, wird sie uns nicht erreichen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns geborgen.
Ja, also, da sehen wir, dieser Bund ist ein Schutz gegen die überflutende Geißel. In Daniel 11 haben wir doch gelesen von dem Angriff von Syrien, dem König des Nordens. Und wie wurde das beschrieben? Ich lese das gerade noch mal vor. Ganz interessant, wegen dem Überfluten. Da wird nämlich gesagt in Daniel 11, Vers 40, am Schluss, er wird eindringen in die Länder und wird sie überschwemmen und überfluten. Also der Angriff von Syrien wird als eine Überflutung beschrieben. Und hier heißt es, wir haben diesen Bund gemacht, damit die überflutende Geißel uns nicht erreicht. Daraus schließen wir, der Bund des Westens mit Israel und dem Antichristen für 7 Jahre ist ein Sicherheitsbündnis gegen die islamische Gefahr. Das ist der Punkt. Aber es ist ein Bund mit dem Tod, mit dem Sheol. Und sie sagen hier, wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Falschheit uns geborgen. Und dann sagt Gott in Jesaja 28, Vers 16, können Sie weiterlesen, bei wem man sich wirklich bergen kann.
Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen.
Ja, hier wird ein Fels auf dem Zionsberg, auf dem Tempelberg erwähnt. Der ist Fundament und Eckstein in einem. Das entspricht diesem Felsen auf dem Zionsberg, wo die Oma-Moschee ist. Der ist ja, war ja der Grundfelsen, die Südmauer des Allerheiligsten war darauf gebaut. Und die West- und Nordmauer entlang dieses Felsens, der war gleichzeitig auch der Eckstein. Und dieser Eck- und Grundstein wird hier symbolisch benutzt als Benennung des Herrn Jesus Christus. In 1. Petrus 2 wird das halt direkt auf Christus bezogen. Und da sagt Gott, schau, das ist der Ort, wo man Sicherheit bekommt. Nicht mit Verträgen. Mit Europa muss man nichts abschließen. Das bringt nichts. Ihr müsst euch gründen auf den Messias Jesus. Und dann lesen wir weiter, Vers 17.
Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen, und die Gerechtigkeit zur Waage. Hagel wird die Zuflucht der Lüge hinwegfegen und die Wasser werden das Versteck wegschwemmen.
Haben wir wieder, ja? Dieses Schwemmen. Wasser. Jawohl, und weiter Vers 18.
Und euer Bund mit dem Tod wird aufgehoben werden und euer Vertrag mit dem Scheol wird nicht bestehen bleiben. Wenn die einherflutende Geißel hindurchfährt, dann werdet ihr von ihr zertreten werden. So oft sie hindurchfährt, wird sie euch erfassen, denn morgen für morgen wird sie hindurchfahren, bei Tag und bei Nacht. Und es wird lauter Schrecken sein, um die Botschaft verständlich zu machen.
Ja, ganz schrecklich. Und noch Vers 22.
Und nun treibt nicht Spott, damit eure Fessel nicht fester gemacht werden. Denn ich habe von festbeschlossenen Vernichtung gehört, durch den Herrn der Heerscharen über die ganze Erde.
Jawohl. Also, das wird keine Sicherheit bringen, dieses Bündnis. Sondern die Katastrophe wird vollends kommen. In Joel 2 wird dieser Angriff auch beschrieben, von Norden her. Und es heißt, vor dieser Armee ist das Land wie der Garten Eden und nachher ist alles verbrannt. Aber dieser Angriff wird erst kommen in dem Moment, wo der Antichrist sich in den dritten Tempel in Jerusalem setzt und ihn entweiht durch ein Götzenbild. Matthäus 24, Vers 13. Und dann kommt die große Drangsal. Also dieser Bund wird nicht hinhalten, es wird keine Sicherheit geben für Israel. Aber in Hesekiel 38 haben wir ein Volk, das in Sicherheit ist. Da fahren wir weiter nach der Pause. Bis 20 nach machen wir jetzt Pause. Vor der Pause sind wir stehen geblieben bei... Ja, das macht das Ganze noch ein bisschen interessanter. Aber die Frage werde ich ganz kurz beantworten. Ja. Die Entrückung vor der Drangsal. Und zwar Offenbarung 3, Vers 10. Offenbarung 3, Vers 10, wer liest das? Und 11. Ja, bitte.
Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nimmt.
Ja, also hier spricht der Herr von der Stunde der Versuchung. Mit bestimmtem Artikel. Das ist die größte Verführungszeit der Weltgeschichte, wenn der Antichrist als größter Okkultist aller Zeiten seine Verführung durchbringen wird. Der Herr sagt hier, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Der Begriff die Stunde der Versuchung ist weiter als die große Drangsal, denn das ist bereits eine Zeit vor der großen Drangsal. Und der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Frage, wer hat eine Übersetzung, wo es anders steht? Ja?
Es gibt Übersetzungen, wo es heißt, ich werde dich bewahren in der Stunde der Versuchung.
Jawohl. Also, es ist so, das Wort hier übersetzt mit vor ist griechisch Eck, das bedeutet vor oder aus, aber sicher nicht in. Ich werde dich bewahren in, das wäre eine andere Präposition im Griechischen, das wäre en. Aber hier ist Eck doppeldeutig aus oder vor. Und darum könnte natürlich jemand sagen, ja, das bedeutet, dass man aus dieser Stunde heraus dann entrückt wird. Ich werde dich bewahren aus. Aber in der Verknüpfung bewahren Eck wird die Bedeutung des Wortes Eck festgelegt. Nicht wahr? Bewahren kann man ja ein Kind, das zum Wasser hinrennt, das kann man vorher noch aufhalten, dann bewahrt man es vor dem Wasser. Wenn es schon drin ist, kann man es nicht mehr bewahren aus dem Wasser. sondern kann man es noch retten aus dem Wasser. Darum, wenn hier stehen würde, Sozo, Eck, retten, Eck, dann könnte man übersetzen, ich werde dich retten aus der Stunde der Versuchung. Aber weil das Wort Tereo steht, muss man übersetzen, ich werde dich bewahren vor. Weil inhaltlich wird durch das Wort bewahren, wird die Präposition Eck in der Bedeutung festgelegt. Und man kann das sehr gut testen. Diese Verbindung kommt ja nochmals vor im Neuen Testament, einmal in Johannes 17, wo der Herr Jesus sagt, ich bitte dich, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Das ist genau wie der Tereo-Eck. Und da kann man alle Übersetzungen nachschauen. Ich habe es auch mal vor einem Publikum mit 400 Leuten in französischer Sprache gemacht. Bitte testet das in euren Übersetzungen. Alles war einstimmig. War ganz klar, nicht bewahren aus dem Bösen, sondern bewahren vor dem Bösen, damit man ins Böse nicht hineinkommt. Und dann gibt es aber Ausleger, die sagen, ja gut, das ist genau das, was man hier hat. Hier wird man eben bewahrt, gewissermaßen vor dieser Versuchung, aber es bedeutet nicht, dass man da nicht hineinkommt. Nun, der Text sagt aber hier nicht, ich werde dich bewahren vor der Versuchung, sondern vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, ein Bewahren vor dem zeitlichen Rahmen der größten Versuchung. Und das bedeutet, es gibt eine Vorentrückung. Aber das ist nur ein Argument, das müsste man noch abstützen mit weiteren. Aber wir sind jetzt schon beim Knackpunkt angelangt. Allein schon mit der Frage jetzt, wo kommt der Einfall von Roche zeitlich hin?
Ich darf eine Zwischenfrage stellen, eine ganz kurze.
Ja, klar.
Die Bezeichnung, der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht, bezieht sich das auf die Entrückung oder auf das echte Kommen auf die Erde?
Das Kommen wie ein Dieb in der Nacht ist immer in Verbindung mit seinem Kommen für diese Welt, als Schrecken für die Welt. Weil ein Dieb, der in der Nacht kommt, ist nie eine freudige Überraschung.
Also das Argument höre ich zwar immer wieder, aber wenn man jetzt überlegt, der Herr kommt, wir sind nicht der Besitzer, dem was weggenommen wird, sondern wir sind das Diebesgut, das er der Welt raubt, inklusive dem Heiligen Geist, der ja mit uns dann weggeht, dann passt das Bild eigentlich auch wieder.
Ja gut, aber da müsstest du den Stellen nachgehen, in welchem Zusammenhang kommt das vor, wie ein Dieb in der Nacht, und dann steht das eben in Verbindung mit dem Gericht. Zum Beispiel, gerade in Offenbarung 16, ja, aus Zeitgründen können wir jetzt das nicht mehr alles nachlesen, aber dort geht es um Harmagedon. Und in dem Zusammenhang sagt der Herr, siehe, ich komme wie ein Dieb. Offenbarung 16, Vers 15 und 16. Also da ist es auch ganz klar, dieses Kommen wie ein Dieb in Verbindung mit dem Gericht in Harmagedon. Aber wir sind ja dabei gewesen, uns zu fragen, kommt ein Friede vor der Wiederkunft Christi? Hat noch jemand ein anderes Argument, eine andere Stelle, wo ein konkreter Friede erwähnt wird?
Der im Prinzip ein Scheinfrieden ist.
Ja, gut, ein Scheinfrieden, weil dann doch die Katastrophe kommt. Aber wenn man die Stellen anschaut, sieht man nicht, dass es effektiv Sicherheit, Friede gibt, sondern nur, dass man davon spricht. Ich meine, es war ja auch ein Friede ab 1994 in Israel. War Friede, man hatte Frieden geschlossen. Aber es war konkret keine Sicherheit da. Also ein Scheinfriede in dem Sinn, das gibt es ja schon längst. Ein Scheinfriede in dem Sinn, dass man sagt, es ist jetzt Frieden, aber es ist gar kein Frieden. Aber was viele Ausleger eben gesagt haben, es kommt durch den Antichristen eine Zeit, wo wirklich Frieden ist auf Erden. Das sehe ich keine Stelle, die das bezeugt. Und man hat es ja wohl meistens gegründet auf 1. Thessalonicher 5, 3, und dort lesen wir im Text selber nur die Tatsache, dass man dauernd davon spricht. Darum wäre das schon mal ein Argument, dass diese Sicherheit in Hesekiel 38, wenn sie allesamt in Sicherheit sind, nichts zu tun hat mit einem Scheinfrieden des Antichristen, sondern mit der Sicherheit, die der Messias bringt, der bereits in Kapitel 37, 24 Erwähnung findet. Diese Sicherheit wird übrigens nochmals betont in Vers 38, 14. wirst du es an jenem Tag nicht wissen, wenn mein Volk Israel in Sicherheit wohnt. Und schon in Vers 11 davor. Ich will hinaufziehen in das Land der offenen Städte, will über die kommen, welche in Ruhe sind, in Sicherheit wohnen, die allesamt ohne Mauern wohnen und Riegel und Tore nicht haben. Also da haben wir dreimal diese Sicherheit erwähnt. Aber nun ein Argument, ein wichtiges Argument, dass das eben nicht vor der großen Drangsal ist, sondern nachher, Kapitel 39, Vers 7. Da wird nach der Vernichtung von Rosch, von dieser Armee, wird gesagt, wer liest?
Und die Nationen werden wissen, dass ich der Herr bin, der Heilige in Israel.
39, 7.
Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun inmitten meines Volkes Israel und werde meinen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und die Nationen werden wissen, dass ich der Herr, der Herr bin, der Heilige in Israel.
Ja, also hier wird gesagt, wenn das Gericht kommt über diese Armee aus dem Norden, dann wird Gott seinen Namen nicht mehr entweihen lassen. Aber diejenigen, die sagen, das sei ein Ereignis noch vor der großen Drangsal, die müssen uns erklären, ja, wie kommt dann die Entweihung des dritten Tempels? Und die ganze große Drangsal und all diese Lästerung, die in Offenbarung 9 und 16 genannt wird, wie die Menschen den Namen Gottes lästern wegen der Plagen, das kann nicht mehr kommen. Denn hier wird gesagt, ich werde meinen Namen nicht mehr entweihen lassen. Das bedeutet also, das muss eine allerletzte Phase sein. Nach der großen Drangsal.
Das ist also der Knackpunkt.
Ja. Ja, also der hilft sicher ganz, ganz gut, um zu zeigen, das ist nicht etwas, das vor den schlimmsten Ereignissen steht, sondern nach den schlimmsten Ereignissen. Aber wirklich gesagt, damit ist das Ende der Entweihung des Namens Gottes gekommen.
Wenn die Nationen wissen werden, dass er Gott ist, das deutet ja auch aufs Gleiche hin.
Ja, ganz genau. Also die Völkerwelt erkennt den wahren Gott. Und wir haben ja schon früher darüber gesprochen, dass Hesekiel gekennzeichnet ist durch diesen Refrain. Und ihr werdet erkennen, oder sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Dieser Ausdruck kommt 77 Mal vor. In Hesekiel. Das letzte Mal hier in Kapitel 39, Vers 6, 7 und 28. Fertig. In den Kapiteln 40 bis 48 kommt das nie mehr vor. Aber in Kapitel 40 wird der endgültige Endzeittempel in Jerusalem beschrieben, in seinem vollen Ausbau, 1,5 auf 1,5 Kilometer. Das größte Gebäude, das es je gegeben hat. Und dann wird beschrieben, wie Jerusalem als Groß-Jerusalem aufgebaut wird, eine Stadt von 80 mal 80 Kilometern. Die Neuverteilung des ganzen Landes Israel bis in Libanon und Syrien hinauf, unter den 12 Stämmen Israels. Hier wird also wirklich der endgültige Zustand des tausendjährigen Reiches beschrieben. Und vom tausendjährigen Reich lesen wir in Jesaja 11, dass dann die Erkenntnis, dass die Erde voll sein wird der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und darum heißt es nicht mehr, und sie werden erkennen. Denn sie haben es bereits erkannt. Und dieses letzte Gericht über die Armee von Rosch besiegelt das gewissermaßen endgültig. Und das hilft uns aber noch, einiges andere ins Puzzle reinzubringen. Das Problem der Waffen, die verwendet werden. Mit welchen Waffen kommen die?
Langschilde und Kleinschilde.
Ja, Vers.
Hier, im Moment, es geht bei 38 los.
Ja, Vers 4.
Vers 4 und 5.
Jawohl.
Langschild und Kleinschild, Schwert führen sie alle.
Jawohl.
Und dann nochmal Langschild und Helm. Das ist in 5.
Jawohl, und was macht, und nun, da könnte, und es wird auch von Reitern gesprochen, nun, das könnte man alles verstehen, dass also der Prophet Ausdrücke braucht von Kriegsmaterial, wie man es zu seiner Zeit verwendet hat, und dass es eigentlich dann steht auch für modernes Kriegsmaterial. Ein Schild, ich meine auch ein Panzer ist ein Schild, ja, für den ganzen Mann, ein großes Schild. Oder man spricht, früher hat man von Pfeil gesprochen, aber heute spricht man ja auch von einem Pfeil, von einer... Ja, oder von einem Pfeil, um Panzer zu knacken.
Ja, Pfeilgeschosse.
Ja, diese Pfeilgeschosse, die...
Panzerfaust.
Panzerfaust? Ja. Das ist eine Art Pfeil, ja? Ja. Die knallt man rein und das ergibt ja dann eine solche Hitze, dass die Fahrer alle sterben, ja? Durch das Hineindringen ins Metall.
Kann man mit sowas heizen?
Ja. Ich sage, das wäre ja alles noch möglich und das für manche andere Stellen... kann man das so vom Wortgebrauch her eigentlich im Prinzip problemlos übertragen. Was Rosse anbetrifft, wäre ja auch noch denkbar, denn wegen der vielen Gebirge, im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, hat man ja bis in die moderne Zeit Pferde in der Armee verwendet. Das ginge alles noch, aber jetzt kommt Ihre Frage, was machen die mit dem? Die heizen 7 Jahre. Wo steht das? 39,9. Lies das nochmals jemand.
Und die Bewohner der Städte Israel werden hinausgehen und werden Feuer machen und heizen mit Waffen, und zwar mit Kleinschilden und Langschilden, mit Bogen und Pfeilen, mit Handkeulen und Lanzen, und sie werden dann 7 Jahre lang Feuer machen.
Vers 10.
Sie werden kein Holz vom Feld sammeln, noch aus den Wäldern schlagen, sondern sie werden mit den Waffen Feuer machen und sie werden ihre Räuber berauben und ihre Plünderer plündern. So spricht der Herr, der Ewige.
Ja, also da haben wir einen Knackpunkt. Wie geht das? Wie will man die Panzer und die Raketen verbrennen anstatt Holz? Ja? Und da könnt ihr jetzt auch schauen in der Literatur, bei den Auslegern, die das nach vorne bringen, wie lösen die diesen Konflikt? Das ist bei allen Auslegern ist das ein Problem.
Möglicherweise sind viele Dinge in der Zukunft dann atomgetrieben und das ist ja eine Sache, die man nicht von null auf gleich löschen kann, beziehungsweise diese Atomgeneratoren. Das könnte sein.
Also, dass man heizen würde dann mit
Atom, wie heute auch schon.
Ja, aber hier wird ja wirklich erwähnt, dass man benutzt die...
Vor allem 7 Jahre lang, das ist eben der Punkt.
Sieben Jahre, und das heißt wirklich, eben, Sie brauchen die Schilde, ja. Den Kleinschild, den Großschild, den Bogen, die Pfeil, Handstäbe, Lanzen, damit wird gefeuert. Nun, schauen wir mal Jesaja 2. Jesaja 2. Das ist ja die Stelle, die vor dem UNO-Gebäude steht in New York, ja? Das ist das einzige, etwas von dem wenigen, was gut ist an der UNO. Jesaja 2, Vers 4.
Und davor steht auch noch Nationen.
Ja, also da und lesen wir schon von Vers 2 bis 4. Wer liest?
Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen.
Jawohl. Und dann haben wir eine Parallelstelle kann man es für sich aufschreiben, in Micha 4 wird das nochmals bezeugt. Micha 4, 1 bis 3. Und dort in Micha möchte ich aber noch weiterlesen lassen. Da haben wir also das Gleiche in den Versen 1 bis 3. Aber was steht denn noch in Vers 4?
Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufschrecken.
Da haben wir die Sicherheit, ja?
Ja.
Jetzt ist Friede und Sicherheit aber echt. Der Messias ist da und er richtet zwischen den Völkern, spricht Recht. Jetzt geht die Weisung aus von Zion. Jerusalem wird nun zur Hauptstadt der Welt erklärt. Das bringt Sicherheit. Dann kann man jetzt in Ruhe unter dem Weinstock sitzen und dem Feigenbaum. Und nun noch weiter. Micha 4.
Niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Heerscharen hat geredet. Ja, alle Völker leben, ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber leben im Namen des Herrn und des Gottes für immer und ewig.
Aha. Alle Völker werden wandeln, ein jedes im Namen seines Gottes. Und die Juden sagen, wir aber werden wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes. Was ist denn das für ein Zustand? Das ist doch nicht geklärt. Da ist also die Abgötterei ist noch nicht gelöst. Oder man stellt sich das manchmal so unrealistisch vor, der Herr kommt auf dem Ölberg, tausendjähriges Reich, alles ist geregelt. Das ist nicht so. Sondern überhaupt, auch der Herr kommt ja nicht nur auf dem Ölberg in Jerusalem, sondern er kommt auch in Harmagedon, in Galiläa. Er kommt in Edom. Habakkuk 3. Gott kommt von Teman her. Und der Heilige vom Gebirge Paran. Jesaja 19 von Ägypten. Er kommt in Ägypten. Das sind verschiedene Phasen, wo er erscheinen wird und Krieg führen wird. Und wenn das vorbei ist, ist immer noch nicht Ruhe. Also das braucht eine gewisse Zeit, bis der Herr seine Herrschaft endgültig über die ganze Erde aufgerichtet haben wird. Und so haben wir hier tatsächlich noch einen Zustand, alle Völker wandeln, ein jedes im Namen seines Gottes. Aber wir in Israel, der Überrest, der überlebt, dieser Drittel, der zu Gott umkehrt, wir wandeln im Namen des Herrn. Und so wird abgerüstet werden. Es wird total abgerüstet werden. Also eben das Umwandeln in nützliche Instrumente, was vorher Kriegsinstrumente war, das wird so gemacht werden, dass nicht wird Nation gegen Nation das Schwert erheben. Und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Abrüstung, und es soll wirklicher Friede kommen. Aber jetzt in dieser Anfangsphase des tausendjährigen Reiches gibt es noch ein riesiges Aufbäumen. Und das unter der Leitung von Russland. Dieses Land, das sich vor Jahrzehnten so der Gottlosigkeit und damit der Gotteslästerung hingegeben hat, aus diesem Land wird nochmals die letzte Rebellion kommen gegen Christus. Aber verbündet mit vielen Völkern, und da haben wir gesehen, dass selbst aus Europa kommt der Widerstand noch, Gomer. Aber er kommt auch aus Asien, denn wir haben ausdrücklich erwähnt die Perser in Vers 5. Er kommt aber auch aus Afrika. Die Äthiopier, Kusch, das Kusch ist im Alten Testament das Gebiet von Sudan, Äthiopien, Eritrea. Von Kusch stammen im Prinzip alle Schwarzafrikaner ab. Dann haben wir aber auch Nordafrika. Put ist war ein Volk im Gebiet von Libyen, Algerien. Da werden nur einige erwähnt, das ist nur eine Auswahl. Denn der Prophet sagt weiter, Vers 6, viele Völker mit dir. Die machen also nochmals einen Aufmarsch, aber offensichtlich, weil die Abrüstung bereits stattgefunden hat, können sie nicht mehr mit moderner Ausrüstung kommen. Und da kommen die wieder ganz altmodisch, aber mit einer riesen Armee. Und Gott antwortet mit Gericht. Wie wird das Gericht aussehen? Können wir das kurz zusammentragen? Also die kommen wie ja.
Ein großes Beben kommt.
Ne? Ja, sag den Vers.
Vers 38, 19.
Ja, lies gerade den Vers.
Und in meinem Eifer, im Feuer meines Zorns habe ich geredet, wahrlich am selbigen Tage wird ein großes Beben sein im Lande Israel. Und es werden vor mir beben die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels und die Tiere des Feldes und alles Gewürm, was sich auf dem Erdboden regt und alle Menschen, die auf der Fläche des Erdbodens sind. Und die Berge werden niedergerissen werden und die steilen Höhen werden einstürzen und jede Mauer wird zu Boden fallen.
Jawohl. Und dann ein weiteres Element, also unglaubliches Erdbeben, ja? So dass eben auch selbst der Meeresboden betroffen ist. Das heißt also, die Platte wird sich auch im Meer bewegen, was ja zu furchtbaren Überschwemmungen führt. Ja, diese Flutwellen kommen ja durch das Bewegen der Platten im Meer. Weiter, was geschieht noch?
Also hier Pest und Blut.
In Vers
22. Und ich werde ins Gericht gehen mit ihnen durch Pest und durch Blut und einen überschwemmenden Regen und Hagelsteine und Feuer und Schwefel lasse ich auf ihn regnen und auf seine Scharen und die vielen Völker, die mit ihm sind.
Jawohl. Und noch weiter. Vers 21 ist vergessen gegangen.
Das Schwert des einen wider den anderen bekämpfen sich gegenseitig.
Ja, wird also eine totale Verwirrung geben. Und weiter, was wird noch gesagt? Übrigens, wo wird das stattfinden, dieses Gericht über die Armee?
Ist das Hamageddon?
Nein.
Ja. Auf den Bergen Israels.
Ja, Vers 21. Auf den Bergen Israels. Wir haben uns doch letztes Mal beschäftigt mit, oder war es vorletztes Mal? Mit den Bergen Israels.
Ja.
35, 36. Wir haben gesehen, das ist ein typischer Ausdruck für Hesekiel, 14 Mal, die Berge Israels, und bezeichnet speziell eben diese Bergkette von Norden nach Süden. Das ist Samaria, Judäa, oder wie die Feinde Israels sagen, das besetzte Westjordanland. Es ist nicht Hamagedon ist eine Ebene. Und es ist die Berge Israels. Also gerade auf diesem Gebiet, das eigentlich das Kerngebiet des Landes Israel darstellt, da werden sie fallen.
Es gibt ja eine furchtbare Verwüstung im Land, gell?
Ja.
Und deshalb passt es irgendwie verstandesmäßig nicht so recht ins Tausendjährige Reich rein.
Ja, aber es ist ja so, das Tausendjährige Reich bezeichnet Petrus in Apostelgeschichte 3 als die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Das heißt, Gott wird eine völlige Erneuerung bewirken, sodass nach Jesaja 65 sogar der Fluch über die Erde weitgehend rückgängig gemacht werden wird. Also da wird Gott diesen Fluch, der die ganze Natur und die Umwelt belastet, wegnehmen, sodass dann eine völlige Transformation kommen wird. Aber eben überhaupt die ganze Wiederherstellung darf man sich nicht vorstellen als ein von heute auf morgen, sondern das ist ein Wiederaufbauprozess am Anfang des Tausendjährigen Reiches. Denn das Gericht hier wird ja nicht nur sein in Israel. Noch ein wichtiger Vers in 39,6.
Ich sende Feuer gegen Magog und gegen die, die auf den Inseln sicher wohnen, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin.
Ja, also hier haben wir nicht nur einfach die Armee auf den Bergen Israel, sondern hier heißt es, ich werde Feuer senden unter Magog und unter die, welche auf den Inseln sicher wohnen. Nun, man könnte sich fragen, ist das Magog, heißt es jetzt nun, dass das Land Magog selber auch betroffen wird? Oder einfach die Leute von Magog, die jetzt da gekommen sind, ja? Und weiter, unter die, welche auf den Inseln sicher wohnen. Das Wort für Inseln habe ich auch früher mal erklärt. Das, was hier benutzt wird, bedeutet die Inseln und Küstenländer des Mittelländischen Meeres. Hat also speziell auf Europa Bezug.
In der Zwingli-Bibel-Übersetzung steht an den Gestaden des Meeres.
Ja, eben das Wort Iyim bedeutet die mittelländischen Inseln und auch die Küstenländer. Darum wird das, ist das ein typischer Begriff für Europa. Also, wir sehen, wie dieses Gericht besteht aus Feuer vom Himmel, Hagelsteine, da kann man ja auch Meteoren darunter verstehen, wie damals im Buch Josua, nicht wahr, wo Gott durch Hagelsteine, richtige Steine, die feindliche Armee geschlagen hat, Pest und gegenseitiges sich aufreiben. Und was haben wir noch gesagt?
Feuer und Schwefel.
Ja, das meine ich mit Feuer.
Und ein Blutband anrichten.
Ja, das gegenseitig schlachten sie sich ab und das Erdbeben, ja. Aber dann löst sich eben auch das Problem mit diesen Waffen, die benutzt werden, um 7 Jahre lang zu heizen. Müssen wir das also wirklich in die Zeit nach der großen Drangsal, aber ganz am Anfang des messianischen Reiches setzen. Und damit kommt gewissermaßen die totale Wende. Lesen wir dazu noch Vers 25, 39, 25.
Darum, so spricht der Herr Jahwe, nun wende ich die Gefangenschaft Jakobs.
Ja, übrigens, Gefangenschaft kann man übersetzen, wende ich das Schicksal Jakobs.
Und werde mich durch ganzen Hauses Israel erbarmen und werde eifern für meinen heiligen Namen.
Jawohl, und Vers 21 davor.
Und ich werde meine Herrlichkeit unter den Nationen erweisen. Und alle Nationen sollen mein Gericht sehen, welches ich gehalten und meine Hand, die ich an sie gelegt habe.
Und von jenem
Tage an und hinfort wird das Haus Israel wissen, dass ich Jahwe, ihr Gott, bin. Und die Nationen werden wissen, dass das Haus Israel um seiner Ungerechtigkeit willen weggeführt wurde, weil sie treulos gegen mich gewesen sind und ich mein Angesicht vor ihnen verborgen und sie in die Hand ihrer Bedränger gegeben habe, sodass sie allesamt mit das Schwert gefallen sind. Nach ihrer Unreinigkeit, nach ihren Übertretungen habe ich mit ihnen gehandelt und habe mein Angesicht vor ihnen verborgen.
Jawohl. Also hier wird deutlich, jetzt erkennt die Völkerwelt den wahren Gott, ab Vers 21. Und Israel, von Israel wie gesagt, und von jenem Tage an und hinfort wird das Haus Israel wissen, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Das zeigt auch, das ist auch wieder ein starkes Argument, das kann nicht vor der großen Drangsal sein. Wenn ja 2/3 aus Israel umkommen wird, weil sie den Herrn eben nicht erkennen. Also da sind wir, und das heißt wirklich von jenem Tage an und hinfort. Das wird markiert mit der Zeit, wenn Rosch aus dem äußersten Norden gerichtet wird. Und dann noch etwas Wichtiges, Vers 29, der letzte Vers.
Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, denn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr Jahwe.
Ja, also da haben wir ein neues Pfingsten, das am Anfang des tausendjährigen Reiches stattfinden wird. Der Heilige Geist wird ausgegossen werden. Bei der Entrückung geht der Geist weg, der am Pfingsten auf die Erde gekommen war. Und mit dieser Ausgießung am Anfang des tausendjährigen Reiches kommt er wieder auf Erden zurück. Und dann folgt die Beschreibung des vollkommenen Endzeittempels in Hesekiel 40. Das wird uns dann nächstes Mal beschäftigen.
Also dann ist es ja fast chronologisch angeordnet, gell?
Ja, genau. Das ist nochmal ein Argument. Also, ich meine, es könnte ja sein, dass man das ein chronologischer Rückgriff ist. Aber das passt nun auch, dass effektiv die Abfolge so dargelegt wird, jetzt haben wir eine Schlussphase, 38, 39, Rosch, und jetzt kommt der vollkommene Zustand des tausendjährigen Reiches, 40 bis 48. Ja, gibt es noch eine Frage zum Schluss?
In Jeremia
6, ja?
Ist das dasselbe? Oder würde eigentlich, da geht es ja auch um Friede, Friede, und es ist doch kein Friede, und es kommt dann auch die Schlacht aus dem Norden da?
Ja, dort geht es direkt um die Zeit von Jeremia, vom Zusammenhang her. Und das Gericht aus dem Norden ist dort Nebukadnezar mit der babylonischen Armee. Aber vom Prinzip her ist das auch wieder eine Erfüllung in der Endzeit. Ja, also ganz genau gleich wie damals hat man auch von Friede, Friede gesprochen. Und es war kein Friede und da kam die babylonische Armee und hat alles verwüstet von Norden her. Und in der Endzeit kommt das Gleiche wieder, Friede, Friede, sagt man heute. Und dieser Angriff von Syrien wird ganz Israel überrennen.
In diesem Zusammenhang eine kurze Frage. Ich dachte immer, dass der König des Nordens Irak sei. Die Iraker, wo kommen die vor? Es ist eine Koalition, kann man das zusammennehmen, Syrien und Irak?
Ja gut, aber der Irak wird in der Bibel insbesondere bezeichnet als Babylon. Ja. Babylonien. Und von Babylonien wird gesagt, dass dieses Gebiet von vielen Völkern angegriffen wird, und zwar in der Endzeit, und zwar so, dass der Irak verwüstet wird, dass niemand mehr dort wohnen kann. Das ist Jeremia 50, 51 und Jesaja 13, 14. Also Irak hat noch ein ganz spezielles Schicksal zu erleiden, und dort kommen effektiv, es ist nicht ein Gericht, das Gott selber ausübt, wie bei Rosch, sondern es ist ein Gericht, das ausgeübt wird durch andere Nationen. Und dabei werden die Meder eine besondere Rolle spielen. Die Meder sind die Kurden, die in ihrem Zorn dann von Norden kommen werden und Babylon soll völlig verwüstet werden. Und interessant ist, dass nun Bush offen spricht von Atomwaffeneinsatz. Und es ist auch so, dass die Kurden werden jetzt mobilisiert von den Amerikanern. Die wollen die also benutzen, so ähnlich wie die Nordallianz in Afghanistan, wollen sie die einsetzen gegen Saddam Hussein.
Ja, die internationalen Kurden oder
Ja, ganz speziell die Kurden im Nordirak. Die Türken sind natürlich auf Nadeln, weil die haben Angst, das könnte für sie gefährlich werden. Aber Bush soll bereits auch Versprechungen gemacht haben von einem Kurdenstaat in Nord-Irak. Also das Ziel ist effektiv Babylonien. Das Kernland war früher Südirak bis nach Bagdad hinauf. Ja? Und dieses Gebiet soll vollständig verwüstet werden, dass man nicht mehr hindurchziehen kann.
Aber ich meine, da wird ja wieder da versucht, mit Teufel den Beelzebub auszutreiben. Man hat ja die Leute in Afghanistan auch ausgebildet, gegen Russland zu machen. Und jetzt haben sie sich dann mit diesen Kenntnissen genutzt, um im eigenen Land die Herrschaft zu machen. Jetzt bildet man und unterstützt die Kurden und wundert sich dann eines Tages, wenn sie weitergehen.
Ja, ja. Gut, aber eben die versuchen, die einzusetzen als... aber nach Jeremia 50, 51 ist es klar, dass die da eine ganz wichtige Rolle spielen in der endgültigen Vernichtung des Iraks.
Und sie haben ja auch genügend Hasspotenzial für die Behandlung, die sie durch Saddam Hussein in der Vergangenheit gehabt haben.
Ja, natürlich, ganz genau. Und Jesaja sagt, die Meder kommen nicht, um Gold und Silber zu rauben, also nicht, um sich zu bereichern, sondern eben im Hass. Ja. Es wird ein Hasskrieg sein von Norden her. Ich hatte das ja vor Jahren ein Buch darüber geschrieben, Israel und das Schicksal des Irak, wo ich gezeigt habe, anhand von Jesaja 13, 14, Jeremia 50, 51, dass das Ganze in zwei Phasen verläuft. Dass man sieht, dass in einer ersten Phase wird Irak gewissermaßen festgetrampelt wie eine Tenne. Und in der zweiten Phase kommt dann das Scheiden von Weizen und Spreu. Also dass die Vernichtung verläuft in zwei Phasen. In der ersten Phase greifen unzählige Nationen den Babylonien an. Sie kommen vom Ende des Himmels her, und um das Land so festzutrampeln. Und in der zweiten Phase wird es total verwüstet.
Ende des Himmels, könnte das Amerika sein?
Ja, es passt wunderbar. Ja, Jesaja 13, aber wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Ja, Jesaja 13, Verse 2 bis 4. Wenn man noch die Bilder in Erinnerung hat vom Einmarsch nach Kuwait, weiß man noch, wie die gekommen sind. So siegestaumelnd. Erhebt ein Panier auf kahlem Berg, ruft ihnen zu mit lauter Stimme, schwingt die Hand, dass sie einziehen in die Tore der Edlen. Ja, dann sie nach Kuwait von dem Emir dort eingezogen. Ich habe meine Geheiligten entboten, auch meine Helden gerufen zu meinem Zorn, meine stolz frohlockenden. Horch, ein Getümmel auf den Bergen, wie von einem großen Volk. Horch, ein Getöse von Königreichen versammelter Nationen. Der Herr der Heerscharen mustert ein Kriegsheer, aus fernem Land gekommene, vom Ende des Himmels. Der Herr und die Werkzeuge seines Grimmes, um das ganze Land zu verderben. Und in Jeremia wird eben deutlich gemacht, dass dieses Verderben des Landes in zwei Phasen verlaufen wird. Jesaja 13, Vers 17 werden speziell erwähnt die Meder. Siehe, ich erwecke gegen sie die Meder, welche Silber nicht achten und an Gold kein Gefallen haben. Und ihre Bogen werden Jünglinge niederstrecken und über die Leibesfrucht werden sie sich nicht erbarmen. Und so weiter. Und dann 19, und Babel, die Zierde der Königreiche, der Stolz des Hochmuts der Chaldäer, wird gleich sein der Umkehrung Sodoms und Gomorras durch Gott. Es wird in Ewigkeit nicht bewohnt werden und keine Niederlassung mehr sein von Geschlecht zu Geschlecht.
Und selbst die Araber werden dort nicht zelten.
Ja, niemand zieht mehr durch. Man kann nicht, es ist verseucht, offensichtlich. Ja, wir kommen jetzt doch zum Schluss. Wollen wir noch beten zusammenkommen?